Deutschlandfunk Kultur Lesart
mit Maike Albart. Der August 1939 war heiß und trocken. Während Hitler Kriegsvorbereitungen traf und seinen Außenminister nach Moskau schickte, bemühten sich etliche europäische Diplomaten noch um friedliche Verständigung. Wie sich die Zeitläufte zuspitzten und es zum Funkenflug kam, ist heute Vormittag eines unserer Themen. Der Sommer 1939 nahm sich an vielen Orten ganz alltäglich aus. Herrliches Wetter, wer es sich leisten konnte, fuhr ans Meer. Sepp Herberger trainierte die deutsche Nationalmannschaft. Aber gleichzeitig schürte die Presse den Hass auf Polen und Hitler weihte seine Generäle in die Angriffspläne auf das Nachbarland ein. Der Historiker und Journalist Hauke Friedrichs hat aus dieser Gleichzeitigkeit ein erzählerisches Prinzip gemacht. Funkenflug heißt sein Geschichtspanorama. Und es geht um die Zeit vor genau 80 Jahren. Hauke Friedrichs ist jetzt in der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Gab es in der Sommerfrische zum Beispiel an der Nordsee denn konkrete Anzeichen für die Zeitenwende, diesen dichteren Funkenflug, den Sie in Ihrem Buch ja beschreiben?
Ja, selbst Menschen außerhalb Deutschlands und außerhalb Großbritanniens und Polens, die Länder, um die es eigentlich ging in diesen Tagen, merkten, dass etwas in der Luft lag. Thomas Mann, der in den Niederlanden an der Küste war und fror, weil er dort schlechtes Wetter hatte, notierte in seinem Tagebuch steigende Kriegsfurcht. Und das entnahm er vor allen Dingen der Presse und aus Gesprächen. Also es war offensichtlich, dass die Propaganda, wie Sie schon skizziert haben, einen klaren Kriegskurs vorgab. Es wurde gegen Polen gehetzt, es wurde über Gewalt berichtet gegen die deutsche Minderheit in Polen. Genauso war es im Vorjahr gewesen, als die Sudetenkrise sich zuspitzte. Und jeder, der das aufmerksam verfolgte, ahnte, dass die Lage sich zuspitzen könnte.
Wie ging Josef Goebbels, der Propagandaminister, denn vor? Was tat er genau? Wie lauteten seine Anweisungen?
Goebbels hatte von Hitler den Auftrag erhalten, die Deutschen, die keinen Krieg wollten, das war der NS-Führung auch bekannt, weg von diesem Pazifismus zu bringen, mehr zu einer Kriegsbegeisterung, wie das 1914 der Fall war. Hitler wurde von vielen Deutschen dafür bewundert, dass er viele außenpolitische Ziele erreicht hatte, wie der Anschluss Österreichs, wie die Gewinnung des Sudetenlands, ohne dass ein einziger Schuss gefallen war. Nun wollte Hitler aber aufs Ganze gehen und Polen sich holen, auch notfalls mit Gewalt. Und Goebbels sollte sozusagen die richtige Stimmung für diesen Schritt schaffen. Und die deutsche Presse war gleichgeschaltet. Redakteure mussten zur Pressekonferenz ins Reichspropagandaministerium kommen, bekamen dort ganz klare Anweisungen, was sie schreiben sollten. Und die waren so genau, dass sogar die Platzierung im Blatt zum Teil vorgegeben wurde, wie heute auf Seite 2 über den Polenkonflikt schreiben. Und dann wurde auch vorgegeben, welche Tonart. Und die Tonart war aggressiv, war klar die Schuld an der Eskalation Polen zuweisend. Und das wurde auch strikt kontrolliert, ob die deutschen Journalisten dem auch folgten.
Sie zitieren ja aus diesen Zeitungen, das steht wie ein Motto den verschiedenen Kapiteln, die die Tage spiegeln in diesem August immer voran, Hauke Friedrichs. Gab es denn bei dieser ungeheuer zugespitzten Lage auch politische Gegenkräfte, Diplomaten, die sich engagierten?
Erstaunlicherweise gab es das sogar in der allerobersten Spitze des NS-Staates. Hermann Göring, das war einer der engsten Vertrauten von Hitler und einer der mächtigsten Männer des Dritten Reiches, der agierte hinter den Kulissen gegen diese Kriegstreiberei. Er informierte Hitler zwar auch immer wieder, was er tat, aber er setzte einen Bekannten aus Schweden ein, um mit den Briten zu verhandeln und versuchte damit, dem eigenen Außenminister in die Quere zu kommen, denn Ribbentrop war alles andere als ein Diplomat, der schürte den Krieg. Und es gab andere Leute, wie zum Beispiel Wilhelm Canaris, den Chef des Militärgeheimdienstes, der versuchte, über Italien Druck auf Hitler aufzubauen, indem er Mussolini dazu bringen wollte, dass er nicht mit Hitler gemeinsam in den Krieg zieht. Das Gleiche versuchte auch ein Staatssekretär im Auswärtigen Amt namens Weizsäcker, der Vater des späteren Bundespräsidenten, der ebenfalls hinter den Kulissen auf vielfältige Weise versuchte, diese aggressive Außenpolitik Hitlers, die er für einen Fehler hielt, zu durchkreuzen.
Aber diese Kräfte haben sich nicht durchgesetzt. Sie hatten dann doch keine Möglichkeit, wirklich in die Entscheidungen einzugreifen. Woran lag das?
Man muss ehrlicherweise sagen, dass kaum jemand oder vielleicht sogar niemand noch die Möglichkeit hatte, Hitler wirklich dauerhaft zu beeinflussen. Weder im Positiven, sozusagen weg vom Krieg, wie auch im Negativen auf einem ganz strikten Kriegskurs. Hitler hielt sich selber für den begabtesten Strategen in der Außenpolitik sowie auch in der militärischen Planung. Er hatte die Idee von einer Vorahnung, von einer Vorsehung für ihn, also dass er einem Schicksal folgte. Und das sah man gut daran, dass er am 26. August ja den Krieg gegen Polen, der schon geplant war und der am 26. eigentlich beginnen sollte, plötzlich stoppte und fast 1 Million Soldaten angehalten werden musste. Hunderttausende Soldaten ganz kurz vor Polen gestoppt wurden, um dann doch den Angriff für den 1. September zu befehlen. Und viele wie Canaris, wie Weizsäcker, die glaubten halt noch, dass sie Hitler mit so rationalen Argumenten, also Italien zieht nicht mit, Briten und Franzosen wollen wirklich dann gegen uns in den Krieg ziehen, davon abhalten können. Aber mit so rationalen Ideen war Hitler gar nicht mehr zu beeinflussen.
Das ist sehr verblüffend. Das habe ich auch aus Ihrem Buch mir noch mal ganz deutlich vor Augen führen können, welche Rolle dort Italien spielt und auch der italienische Botschafter. Das waren ja eigentlich die Verbündeten, aber das hat Hitler dann gar nicht mehr gekümmert bei den Plänen für den Angriff auf Polen. Woran lag das?
Ja, Mussolini war Hitlers großes Vorbild eigentlich. Er hatte ja auch 1923 mit dem Hitlerputsch eigentlich Mussolinis Marsch auf Rom kopieren wollen. Dann emanzipierte sich Hitler. Deutschland wurde viel mächtiger als Italien. Mussolini sollte dann mehr so ein Anhängsel sein. Italien ließ sich aber von Deutschland die eigene Außenpolitik nicht vorschreiben. Und eigentlich hatten beide Länder den Stahlpakt geschlossen und sich gegenseitig versprochen, sich umfänglich über alle außenpolitischen Pläne zu informieren. Und der italienische Außenminister, der auch noch der Schwiegersohn Mussolinis war, erfuhr dann so en passant nebenbei von Ribbentrop, dass der Krieg gegen Polen quasi fertig geplant sei. Und der war dann so brüskiert, dass er Mussolini dazu überredet hat, mehr oder weniger sich nicht an diesem Krieg zu beteiligen. Und Italien ist ja auch erst dann im Juni 1940 überhaupt in den dann beginnenden Zweiten Weltkrieg eingetreten auf deutscher Seite.
Man ist ja verführt, das ist so unsere Perspektive als Nachgeborener, in diesen Verkettungen auch eine Logik zu erkennen. Sie haben schon angedeutet, weshalb die Missionen der Vermittler keinen Erfolg hatten. Aber was hätte vielleicht klappen müssen, damit es doch eine andere Wendung genommen hätte? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht?
Ja, diese Frage, was wäre wenn, ist natürlich auch eine spannende Frage. Mich hat fasziniert, dass gleichzeitig als Ribbentrop über den Hitler-Stalin-Pakt verhandelt hat in Moskau am 23., 24., als sozusagen alles sich änderte in der Außenpolitik auf einen Schlag und die beiden Diktatoren dann ein Bündnis schlossen, ja noch eine britisch-französische Militärdelegation in Moskau war, die ebenfalls seit Tagen schon mit hochrangigen Vertretern der UdSSR ebenfalls über einen Pakt verhandelten. Stalin spielte also auf allen Kanälen, guckte, wer ihm das beste Angebot eigentlich machte oder das nützlichste Bündnis brachte und entschied sich dann ausgerechnet für Hitler, wobei Bolschewisten und Faschisten ja Todfeinde waren, auch in der Propaganda. Und die Frage wäre halt, wenn die Briten anders agiert hätten, wenn Stalin sich dann für ein Bündnis mit Frankreich und Großbritannien entschieden hätte in diesem August 39, was dann eigentlich passiert wäre. Meine These ist, dass Hitler dann zu diesem Zeitpunkt nicht Polen angegriffen hätte, vielleicht später, das kann man wirklich nicht seriös sagen, aber dass der Weltkrieg dann wahrscheinlich später begonnen hätte. Ob das die Geschichte wirklich verändert hätte, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage.
Das sind Spekulationen, ja. Aber als der Angriff auf Polen dann am 1. September, er wurde verschoben, Sie haben das angedeutet, 1939 passierte, fällt bei Ihnen die Formulierung, Herr Friedrichs, Angst und widerwillige Loyalität hätten die Berliner zur Schau getragen. Woran machen Sie das fest? Woran zeigte sich das?
Erstmal ganz plump am Vergleich zu 1914, da haben wir noch die Bilder vor Augen, dass Menschen die Soldaten mit Blumen am Kaserntor begrüßen, dass die Angehörigen zum Teil begeistert ihre uniformierten Verwandten bis zum Bahnhof bringen, dass diese Stimmung war, Weihnachten sind wir wieder da, ein schneller Sieg wurde erwartet und viele hofften auf einen schnellen, erfolgreichen Krieg. Das war 1939 ganz anders, als Hitler am 1. September zur Krolloper fuhr, dort tagte das Parlament, um eine Rede zu halten, um den Krieg zu erklären. Da waren die Straßen menschenleer, da gab es keine jubelnden Massen. Es gibt Berichte von ausländischen Gästen in Berlin, denen fällt diese Ruhe in Berlin auf, eine unheimliche Ruhe. Alle hatten was anderes erwartet. William Shirer, ein Korrespondent für CBS, der mit sehr klugen Radioreportagen auffällt aus dieser Zeit, der beschreibt halt, dass die Berliner das mit so einer stoischen, fast abneigenden Haltung zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt Krieg gibt, aber halt diese Begeisterung bemerkt er gar nicht. Er fährt in einem Taxi am Abend des ersten Kriegstages, der Taxifahrer ist betrunken, ein anderer Fahrgast, der mit an Bord ist, ist betrunken, beide fluchen über den Krieg und das ist so eine ganz typische Haltung. Das ist nicht eine offene Ablehnung gegenüber Hitler. Es gibt keine Demonstration gegen den Krieg natürlich in der Diktatur, aber es gibt halt andersrum auch keine Freudebekundung, dass jetzt es endlich losgeht.
Das ist das Interessante an Ihrem Buch. Es gibt immer wieder diese atmosphärischen Einsprengsel und das liegt auch daran, dass Sie ja in Mosaikform erzählen, also synchron vorgehen, immer wieder ganz unterschiedliche Schauplätze wählen und Figuren, die im Mittelpunkt stehen. Warum diese Form der Darstellung, Hauke Friedrichs?
Ich fand es spannend, ein Panorama quasi zu geben aus diesem einen Monat, aus dem letzten Monat im Frieden. Ich bin der Meinung, dass man sehr viel lernt über diese Vorkriegszeit durch diese Methode und gleichzeitig auch einen hohen Unterhaltungswert hat. Ich finde, Geschichte kann spannend vermittelt werden und sollte das auch, damit möglichst viele Leute sich damit beschäftigen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele sehr gute Bücher von Professoren und Doktoranden geschrieben, die 800, 900 Seiten sind mit sehr vielen Fußnoten. Von diesen Arbeiten habe ich ja auch profitiert, aber die Leserschaft ist doch eher gering und mein Anliegen war, viele Leute zu erreichen und dabei halt Fakten zu vermitteln, die man so aus den Schulbüchern natürlich nicht kennt. Und Figuren, also Menschen vorzustellen wie Bürger Dalerus, wie Unity Mitford, die halt viele Menschen, von denen sie noch nie gehört haben, die aber auch eine gewisse Rolle halt in dieser Zeit spielen.
Vielen Dank, Hauke Friedrichs. Wir sprachen über sein Buch Funkenflug, August 1939, der Sommer, bevor der Krieg begann. Erschienen bei Aufbau, 276 Seiten für 24 Euro. Etwas genauer unter die Lupe nehmen wollen wir jetzt noch den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt, der gestern vor 80 Jahren in Moskau von den beiden Außenministern unterzeichnet wurde und als Hitler-Stalin-Pakt in die Geschichte einging. Dazu gibt es ein neues Buch der Osteuropa-Historikerin Claudia Weber, das Marco Martin gelesen hat. Der Pakt heißt es ganz schlicht. Was war das denn überhaupt für ein Abkommen, das hier auch im Mittelpunkt dieser neuen Studie steht?
Es war ein Interessensteilungsabkommen, das die Machtsphären der beiden Totalitarismen des 20. Jahrhunderts klar gemacht hat, dass Europa, ein Teil Osteuropas, aufgeteilt wird. Wobei man hinzufügen muss, der Pakt hatte ein geheimes Zusatzabkommen, das nicht publik gemacht wurde. Und dieses geheime Zusatzabkommen konnte erst in den 90er Jahren dann in den Archiven aufgefunden werden, wo dann auch per Detail in den Dokumenten beglaubigt war, was stattgefunden hat, nämlich es hat stattgefunden, die Zerstörung des polnischen Staates in einer Zangenbewegung. Am 1. September kam die Wehrmacht und am 17. September rückten die Truppen der Roten Armee ein. Gleichzeitig haben dann die Truppen der Roten Armee das Baltikum besetzt. Und es war dann klar für beide Diktatoren, dass sie ihre Interessensphären für eine Weile trennen, bis eben dann Hitler vertragsbrüchig geworden ist und im Juli 1941 mit dem Überfall auf die Sowjetunion diesen Pakt auch gekündigt hat.
Sie schildern das jetzt so wie eine in sich ganz kohärente Geschichte, aber vieles wussten wir ja nicht. Claudia Weber hat Dokumente aufgespürt. Was ändert sich denn an der ganzen Beurteilung, wenn wir jetzt diese zusätzlichen Informationen haben?
Interessant, Claudia Weber weist auch in dem Vorwort darauf hin, wir wollten es nicht wissen. Wir, die Deutschen, wir, die Westeuropäer. Und sie beschreibt auch in so einer Art Diskurskritik, wie unser Blick auf den Zweiten Weltkrieg ist, dass nämlich der Hitler-Stalin-Pakt so eine Art Kuriosum ist, was dann auch schnell wieder vorbei ist und alles läuft dann wie in einer geschichtsdeterministischen Vision auf den Kampf Hitler-Deutschland gegen die Sowjetunion zu, wobei es gar nicht so war. Am Anfang waren beide Diktatoren Verbündete Und sie haben sehr viel angerichtet, was im historischen Gedächtnis Osteuropas und des Baltikums absolut präsent ist und hier einfach nicht wahrgenommen wird. Bis in die Reden von Politikern, man muss es sagen, leider hauptsächlich der SPD, die immer noch vom Nachbar Russland sprechen. Aber man muss sagen, der Ribbentrop-Molotow-Pakt ist nicht mehr gültig. Russland ist nicht unser Nachbar. Dazwischen liegen Staaten wie Polen oder das Baltikum und die haben sehr berechtigte Ängste. Das heißt, Claudia Weber dröselt auch nochmal auf die Geschichte unserer westeuropäisch zentrierten Arroganz und sie macht das nicht polemisch, sondern sehr faktengesättigt. Aber die Fakten waren immer präsent. Sie werden jetzt nur neu nochmal uns präsentiert.
Gibt sie denn eine Erklärung, weshalb das so war? Weshalb es diese Lücken gab in unserer Erinnerungskultur?
Ja, es gibt auf der einen Seite die rechtskonservative bis rechtsradikale Rechtfertigung von Hitlers Taten, dass man sagt, ja, letztendlich er war ja dann doch Antibolschewist. Auch Ernst Molte, der Historiker, ging so ein bisschen in diese Richtung. Da wollte man vom Hitler-Stalin-Pakt nichts wissen. Und dann die eher linke Lesart, die immer vom Antifaschismus spricht, die natürlich dann Stalin auch exkulpieren wollte als derjenige, der dann letztendlich Hitler dann doch mitgestoppt hat, zusammen mit den Westalliierten. Und da fiel diese Komplizenschaft zwischen beiden Diktaturen völlig durch das Raster der Wahrnehmung. Und was auch da nicht wahrgenommen wurde, ist die Millionen Menschen, die darunter gelitten haben. Es gab diese Territorialaufteilung und die Offiziellen sagten, die Polen ins deutsch besetzte Polen, die Russen zurück nach Russland und die Juden in den Fluss. Und es gab Massaker, wo Juden geflüchtet sind vor den deutschen Truppen. Sie wurden in die Sowjetunion und dort wurden sie in die Brust geschossen. Das heißt, all das wollten wir nicht auf dem Schirm haben. Und sie weist darauf hin, dass die Untersuchungen von polnischen Historikern schon in den 90er Jahren uns zeigen könnten, was da wirklich passiert ist. Und man wollte es nicht wissen.
Gibt es denn konkrete Beispiele, die Claudia Weber aufführt in dieser Darstellung?
Ja, es gibt Beispiele, die beim Lesen noch heute nach 80 Jahren schockierend sind. Es gab eine offizielle Sowjetdelegation, die dann auf der Krakauer Burg vom damaligen Generalgouverneur Hans Frank empfangen wurde. Danach gab es ein sogenanntes Arbeitstreffen zwischen SS und sowjetischen Geheimdienst NKWD. Und da wurden Dinge besprochen, wie man mit aufrührerischen Elementen, wie es hieß, fertig wird, nämlich Nazis und Stalinisten Hand in Hand. Es gibt dann das große Trauma der polnischen Nation, die Erschießung von 20.000 polnischen Offizieren im Wald von Katyn durch die Nazis, die Erschießung von 20.000 polnischen Soldaten durch die Stalinisten. Das waren Leute, die sollten eigentlich von den Nazis erschossen werden und die Nazis wollten sie nicht nehmen und man sagte dann quasi, übernehmt ihr das. Das heißt, es gibt ein Hand in Hand der beiden Regime und Claudia Weber beschreibt das auch mit Absicht als eine Verknüpfungsgeschichte. Sie sagt, wir müssen uns davon trennen, unsere Narrativ einfach so durchmarschierend weiter zu verfolgen, sondern wir müssen auch nicht nur das Nebeneinander, sondern das Ineinander, die Verknüpfung zwischen beiden Gewaltregimen in den Blick nehmen. Und gerade das rettet uns vor Geschichtsrelativierung und vor Aufrechnerei, sowohl von links wie von rechts.
Welche Relevanz hat das Ganze insgesamt heute noch?
Ich glaube, es hat eine große Relevanz. Erstens, weil es blendend geschrieben ist. Man hat hervorragende Illustrationen. Es gibt Zeitzeugenzitate aus den Quellen wird zitiert, es ist überhaupt nicht trocken, es ist nicht kryptisch, es geht auch bei aller profunden Analyse nicht in den Dschungel der Fußnoten. Das heißt, es ist auch für interessierte Laien ein großer Augenöffner und natürlich auch für die Politik. Wir haben uns ja angewöhnt, immer von deutsch-russischen Verhältnissen zu sprechen, der Blick von Berlin nach Moskau, ohne uns wirklich vor Augen zu führen, dass die Ängste in Warschau, in Vilnius, in Tallinn und Riga ganz, ganz real sind und dort auch ein begründetes Misstrauen gegenüber der deutschen Ignoranz besteht. Und aus diesem Grund ist dieses Buch zum 80. Jahrestag wirklich das Buch zur Stunde.
Vielen Dank, Marco Martin. Es ging um Claudia Webers Buch »Der Pakt Hitler und die Geschichte einer mörderischen Allianz 1939 bis 1941«. Erschienen ist der Band bei CH Beck, 276 Seiten für 26,95 €. Von den Herrlichkeiten der Erde naschen, so nannte Sigmund Freud die opulenten Mahlzeiten, die er in Rom oder der Toskana einnahm. Italien und besonders die Hauptstadt versetzten den Begründer der Psychoanalyse in Verzücken. Man kann seine Reisen jetzt in einem Buch nachvollziehen, Im Land der Träume mit Sigmund Freud in Italien lautet der Titel. Geschrieben hat es der Journalist und langjährige Rundfunkredakteur des NDR, Jörg-Dieter Kogel. Er ist jetzt in der Lesart zu Gast. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Kogel, was faszinierte Freud denn so an Italien?
Im Grunde genommen das, was mich persönlich an Italien schon seit Studententagen fasziniert hat, was vermutlich jeden, insbesondere in Deutschland, fasziniert hat, die überbordende Landschaft, die Schönheit der Landschaft, die Museen, die Tempel, 2000 Jahre Geschichte, die Esskultur, die Menschen, Land und Leute, also alles das, was den ganz normalen Reisenden in den Bann versetzt, egal ob das nun in Südtirol, in der Toskana, in Rom oder auf Sizilien oder in Sorrento oder an der Amalfiküste ist, das hat Freud umgetrieben und da ist er vollkommen normal.
Was war denn der Kontrast zu seinem Alltag in Wien? Der kommt bei Ihnen ja auch recht ausführlich vor.
Ja, das war im Grunde genommen ein wesentliches Motiv für ihn, insgesamt fast über 20 Mal nach Italien auf Bildungsreise zu gehen. Das waren keine Urlaubsreisen, sondern Bildungsreisen. Man muss sich vorstellen, nachdem Freud seine Praxis in der Berggasse 19 eröffnet hat, hat er im Grunde genommen von morgens bis tief in die Nacht gearbeitet. Und das hat er von Oktober bis Juni des jeweils darauf folgenden Jahres also durchgehalten. Er hat seine Psychoanalyse-Patienten gehabt, er hat an der Universität Studenten unterrichtet, er hat Bücher geschrieben, Aufsätze geschrieben, er hat die Psychoanalyse nicht nur erfunden, sondern auch organisiert. Und im Juni war er, wie er sagte, also nicht nur urlaubsreif, sondern er sagte, ich werde verrückt, wenn ich jetzt nicht mal in diesem Fall nach Italien fahre. Und dann hat er spätestens seit Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts, hat er dann genügend Geld gehabt, um mit der Familie und einem großen Hausstand, 6 Kinder, 4 Bedienstete, eine Frau, eine Schwägerin, dann hat er umfangreiche Urlaubsreisen, überwiegend nach Italien gemacht, insbesondere nach Südtirol. Und im Anschluss an diese Urlaubsreisen hat er dann immer im September eine Italienreise, in der Regel eine Bildungsreise, angeschlossen. Und im Grunde genommen war es dem Alltag und den Ritualen, den engen Ritualen zu entkommen.
Nun war es so, dass er eine Art Sommerfrische organisierte für seine Familie. Er wollte aber nur ganz bestimmte Begleiter haben auf diese Reisen nach Italien. Mit seiner Frau lief das ja nicht so
das
gut.
War,
das war etwas, was ich aus Ihrem Buch überhaupt zum ersten Mal erfahren habe.
Das war ein Hauptproblem für ihn, weil seine Frau, die im Grunde genommen die nächste Gefährtin, die hielt gar nichts davon, weil er legte bei seinen Bildungsreisen ein enormes Tempo an den Tag und das war nichts für seine Frau Magda, die eher so ein häuslicher, mütterlicher Typ war. Und die haben es einmal probiert, nach Venedig zu fahren. Das ist gründlich schiefgegangen, worauf sie daraufhin sofort in Kur gehen musste. Und dann hat sich Freud wechselnde Begleiter ausgewählt. Das war zunächst sein Bruder, im KOK, in der Donaumonarchie, eine Berühmtheit, weil er hat alle Fahrpläne organisiert, kannte sich glänzend aus. Also sein Bruder Alexander war sein erster für knapp eine Dekade sein Reisebegleiter. Dann war es einer seiner Schüler, Ferenczi, ein ungarischer Psychoanalytiker, Sándor Ferenczi, mit dem er viele Reisen zusammen gemacht hat und seine Schwägerin Magda, also die Schwester seiner Frau. Und mit denen hat er im Wesentlichen diese Reise unternommen. Dann kamen gelegentlich noch mal andere dazu, ein Schüler aus Amerika. Aber das waren die drei wesentlichen Reisepartner. Er wollte nicht alleine reisen. Er sagte mal, Alleinreisen ist komisch und es würde auch die Freude nur halb so groß sein lassen.
Das ist auch etwas, was man aus Ihrem Buch erfährt, Herr Kogel, dass Freud es nicht aushielt, alleine zu sein. Eigentlich ganz verblüffend für den Begründer der Psychoanalyse, den man sich ja auch vorstellt als jemanden, der sich in sein Ich sehr tief versenken kann. Aber er brauchte ein Gegenüber. Wie verliefen diese Reisen? Wie können wir uns das vorstellen?
Das kann man sich nur sehr, sehr schwer vorstellen. Also ich bin so nie gereist. Ich habe eben schon gesagt, er ist in einem wahnsinnigen Tempo, dem sein 10 Jahre jüngerer Bruder Alexander meistens gar nicht folgen konnte, ist er einem Programm, das er selber entwickelt hatte, gefolgt. Und das war von morgens um 7 bis abends dicht gedrängt. Und alles, was er nur sehen wollte und konnte, das hat er dann auch organisiert. Also der Höhepunkt ist sicherlich 1923, da fährt er ein letztes Mal mit seiner Tochter Anna nach Rom. Dann bricht die Krebserkrankung aus und danach konnte er nicht mehr reisen, weil er so oft operiert werden musste. Und dann hat er 3 Wochen lang hat er ein Programm in Rom absolviert, da wären wir beide danach ins Krankenhaus gekommen. Und also er hat wirklich ein formidables Programm vorgelegt. Aber das war das eine. Das andere, glaube ich, das war mir wichtig in diesem Buch zu sagen, was die meisten gar nicht wissen, dass er eben auch ein Freund des Deutsche Farniente war und dass er gerne in Wirtshäusern gesessen hat und bis nachts um 12:30 Rotwein getrunken hat und dass er in den besten Hotels, anders als das seine Biografen bisher gesehen haben, gewohnt hat. Ich bin da fast überall gewesen. Und also er war eben nicht nur der Bildungsbürger, sondern er war auch der Genussmensch. Und dann kam er solchermaßen erholt aus Italien zurück und dann konnte er im Oktober die Praxis wieder neu aufmachen und wieder 16 Stunden am Tag arbeiten.
Man wird so herrlich materiell, schreibt er einmal nach Hause als Kommentar für eines dieser opulenten Essen. Herr Kogel, hat er denn die Antike auch wahrgenommen als etwas, das ihn inspirieren konnte zu theoretischen Überlegungen?
Ja, unbedingt. Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse, die ich bei der Arbeit an diesem Buch gewonnen habe. Bereits bevor er 1902 das erste Mal nach Pompeji fährt, hatte er bereits in einem Buch diese Analogie zwischen Archäologie und Psychoanalyse entwickelt. Und dann 6 Jahre später, 1902, hat er dann Pompeji gesehen. Und die Parallele ist relativ klar. So wie ein Archäologe Stein um Stein wegnimmt aus den Trümmern und Rückschlüsse zieht auf das, was da vorher war, nämlich in Pompeji, so geht der Psychoanalytiker eben auch vor. Er dringt tief in das Unbewusste ein und ermittelt die Assoziationen, die Träume, weil Freud gesagt hat, nichts, was einmal da ist, geht verloren. Man muss es nur in der Psychoanalyse wieder zutage befördern. Also das war, glaube ich, das Wichtigste, diese Analogie zwischen Psychoanalyse und Archäologie. Und wo immer er war, ging es eigentlich immer um die Antike, die ihn interessiert hat. Und es gibt so gut wie kein einziges Werk. Also wer dann sich nochmal die Mühe macht und die 10 Bände der Studienausgabe oder die 23 Bände der Werkausgabe liest, der wird sehen, all die, da habe ich auch übrigens meine Weisheiten her, also das ist nicht vom Himmel gefallen, da hat er alles aufgeschrieben. Also das, was er erlebt hat, das hat er auch in der Regel in seinen Büchern, in seinen Aufsätzen, in seinen Vorträgen, in der ganzen wissenschaftlichen Arbeit, hat er das einfließen lassen.
So wie Sie ihn schildern, Herr Kogel, war Sigmund Freud eben auch jemand, der sehr empfänglich war für diese sinnlichen Eindrücke in Italien. Gibt es da denn auch eine Parallele zur Funktionsweise des Unbewussten? Das Archäologische haben Sie jetzt ja schon skizziert.
Ja, das glaube ich, das gibt es. Es gibt eine Briefstelle an Sandor Ferenczi, da beschreibt er, wie in das Rotlichtviertel einer italienischen Kleinstadt geraten ist und zu seiner eigenen Verblüffung rennt er 3-mal, obwohl er diesem Gebäudekomplex entkommen wollte, gerät er immer wieder rein. Und das muss ich hier erwähnen, also das weiß ich alles deswegen, weil wir die Reisebriefe von ihm haben, die ein Freund von mir, Chris Tögel, Freud-Biograf, wahrscheinlich der wichtigste lebende Freud-Biograf und der Herausgeber der Werkausgabe, dem verdanke ich, der hat diese Briefe ermittelt, die waren bis vor 15 Jahren waren die völlig unbekannt. Und in dieser, um auf diese Geschichte zurückzukommen, da stellt der Chris Tögel die richtige Überlegung an, und Freud hat es nämlich auch getan, warum er da reingeraten ist. Und die These ist, dass er zu Hause seine sexuellen Fantasien im Griff hatte, offenbar aber unterwegs auf Reisen, insbesondere in diesem sinnlichen Italien, eben nicht. Und diese Parallele, die glaube ich, die kann man an so einer Geschichte relativ klar nachweisen.
Die letzte Reise unternahm er 1923 mit seiner Tochter Anna. War denn der Marsch auf Rom für Sigmund Freud ein Thema von Mussolini? Da hatten sich ja die politischen Verhältnisse geändert.
Das war es. Es gibt sogar eine Episode, in der Freud ein Buch an Mussolini geschickt hat. Daraus allerdings etwas zu konstruieren und eine Nähe, das halte ich für vollkommen absurd. Das tut auch im Übrigen kein ernstzunehmender Freud-Wissenschaftler. Nein, nein, das glaube ich, das kann man komplett vergessen. Italien, Rom, das hat alles nur mit der tiefen Sehnsucht seit seinen Kindertagen zu tun und mit den Reizen, für die er in Italien bis zu der Schönheit schöner Frauen, die er gerne ansah, zu tun. Und ich glaube, alles Politische kann man da komplett vergessen.
Also die Sinnlichkeit, die immer wieder überwältigend war, spielte für Freud eine herausragende Rolle auf seinen Reisen nach Italien. Vielen Dank, Jörg-Dieter Kogel. Wir sprachen über sein Buch Im Land der Träume mit Sigmund Freud in Italien. Erschienen bei Aufbau, 252 Seiten, kosten 20 Euro. Man kann durch eine Stadt gehen, streifen oder schlendern. Wir alle tun das. Aber auch bei diesem selbstverständlichen Vorgang gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Denn während sich der männliche Flaneur längst in die Literaturgeschichte eingeschrieben hat, muss sich die weibliche Flaneuse ihren Platz erst erobern. Ihr Flanieren ist an einigen Orten der Welt tatsächlich noch eine Provokation. Nun haben sich 30 Autorinnen und Autoren zusammengetan und gemeinsam ein Buch geschrieben, das vom weiblichen Flanieren handelt. Flexen, Flanösen, Schreiben, Städte. Bettina Baltschew stellt es uns vor.
Ein wenig altmodisch klingt dieses Wort schon, Flanieren. Erinnert es doch an Zeiten, in denen weder Smartphone noch Kopfhörer von der Stadt ablenkten, durch die man gerade spazierte. Wer flaniert, konzentriert sich ganz auf das, was er sieht, hört und fühlt. Ein Vorgang, zu dem es wenig braucht, außer Neugier und einen offenen Blick. Doch genau um diesen Blick geht es, wenn neben dem literarisch gut eingeführten Flaneur nun auch die Flaneuse ihren Platz beansprucht. Und nachdem im letzten Jahr die Amerikanerin Lauren Elkin mit ihrem Buch Flaneuse die weibliche Perspektive auf einige Großstädte gelenkt hat, liegt nun eine deutsche Anthologie vor, die diese Perspektive noch einmal weitet. Im Vorwort von Flexen, Flaneusen, Schreiben, Städte sprechen die Autorinnen mit einer Stimme.
Denn das, was ich mache, ist nicht einfach nur ein nettes Herumspazieren, ein Lustwandeln, eine Selbstverständlichkeit. Ich bin noch kein Teil einer Tradition. Es gibt von mir noch kein Bild mit Spazierstock und Zylinder auf den großen Boulevards, keine Literaturgeschichte. Wenn ich mich in Städten bewege, heißt das aufpassen. Oder es heißt gesehen werden oder vollkommen unsichtbar sein. In jedem Fall wurde meine Stimme bis heute zu selten angehört und hat zu selten die Seiten von Büchern gefüllt.
Genau das aber ist die Mission von Flexen, die Seiten mit Stimmen füllen, für die in einer männlichen und westlich dominierten Literatur wenig Raum ist. Feministische Stimmen, queere Stimmen, migrantische Stimmen, verletzte Stimmen. Der Titel des Buches weist dabei ziemlich treffend auf seinen Inhalt, denn das Wort Flexen ist äußerst vielseitig. Es kann Trennschleifen, Biegen, Sex haben, das Variieren der Geschwindigkeit beim Rap oder das Zurschaustellen von Muskeln bedeuten. Und all das passiert auch in den 30 Texten dieser Anthologie, natürlich in literarischer Form. Anke Stelling zum Beispiel trennschleift lustvoll den Mythos des männlichen Flaneurs.
In meinen Augen bist du ein verwöhntes, sichersattes Söhnchen, das publikumswirksam Bohemleben spielt, nur so tut, als sei es ungebunden. In Wahrheit hast du deine Leserschaft im Rücken, ihr gibst du den Künstler, kriegst es im Feuilleton gedankt. Mir ist sie peinlich, deine Pose. Im wahrsten Sinn des Wortes, sie schmerzt. Seit 100 Jahren bist du schon derselbe, du bist so albern und dennoch nicht wegzudenken. Du bist stark. Du bist Teil der literarischen Tradition.
Eine literarische Tradition, die sich aus einem männlichen Selbstverständnis speist, das es für Frauen so einfach nicht gibt. Ist doch der öffentliche Raum für sie eine Zone, in der sie immer wieder auf ihr Geschlecht hingewiesen werden. Manchmal eher subtil, manchmal aber auch sehr eindeutig. Miriam Aguilar findet dafür eine vielsagende Szene.
Im Bus von X nach Y, neben mir ein alter Mensch, sich männlich behauptend. Ein freundliches Nicken, als ich mich zu ihm setzte. Ich glaubte an einen Zufall, als sein Bein das meine berührte. Selbst beim zweiten Mal, das Gleichgewicht verloren vielleicht, nichts, was nicht passieren kann, nichts, was der Rede wert wäre, nur eine leichte Berührung, nur eine leichte Gänsehaut, ein leichtes Zurückzucken, das war's. Aber das war es nicht. Ich wurde schmaler neben ihm, Ausgleichsversuch, er wurde breiter neben mir, Ausgleichsversuch, von Gleichgewicht keine Rede.
Man könnte einwenden, hier würden Ausnahmeerscheinungen thematisiert und Frau solle sich doch nicht so anstellen, aber allein dieser Hinweis ist Teil des Problems und Grund genug für ein Buch, das keineswegs nur mit dem Finger auf das merkwürdige Verhalten männlicher Großstädter weist. Vielmehr handelt dieses Buch in großen Teilen von Widerstand, von Eroberung und kraftvoller Ermächtigung. Diese Frauen wollen sich nicht abfinden mit festgefügten Rollenzuschreibungen, sie nehmen sich, was ihnen zusteht, denn sie sind hungrig, schreibt Halina Mirja Jordan.
Ich verschlinge diese Stadt. Ich nehme sie mir Bissen für Bissen, bis ich ganz ausgefüllt bin von ihr und sie nur mir gehört, zumindest temporär. Ich verspeise die Stadt, weil ich sie liebe und besiegen will. Scheiß auf die ganze Bäckerei. Ich will auch den Späti und den Juwelier, die ganze Straße, den Kiez, alles. Mund auf und rein damit. Always hungry, sag ich ja.
Viele der schreibenden Flanösen sind natürlich in Berlin unterwegs. Es ist nun mal die deutsche Flanierhauptstadt. Aber auch Dresden, Dublin, Jakarta und Istanbul sind Orte, die erlaufen werden wollen. Meist flanieren die Autorinnen selbst. Nur Julia Lauter berichtet von der indischen Aktivistin Neha Singh, die in Mumbai den Spaziergang als Protestform für sich entdeckt hat.
Am Tag sind hier viele Menschen unterwegs, die den Strand im Norden von Mumbai besuchen wollen. Doch nun, in der Nacht, sorgt das Auftauchen einer jungen Frau für Aufruhr. Die Männer starren sie an, blicken über ihre Schultern hinweg auf die Straße, ob da noch wer kommt, die Atmosphäre ist angespannt. Neha Singh nimmt einen ersten Zug ihrer Zigarette, bläst den Rauch hoch in die Luft. Sie kennt das, das Starren, das missbilligende Schweigen, die unangenehme, manchmal bedrohliche Stille.
Es ist die Vielfalt der Stimmen und Formen, die das Buch Flexen, Flanösen, Schreibenstädte ausmachen. Nicht immer kann die literarische Qualität mit der Werf und der Aufbruchsstimmung mithalten, die in den meisten Texten zum Ausdruck kommt, aber wie auch, wenn sich diese Form des Schreibens erst etablieren muss. Ganz offensichtlich muss hier ein neues Terrain ausgemessen werden, das zudem überschattet ist von übergroßen männlichen Vorbildern. Ein Eindruck, den Bettina Wilpert an einer Stelle schön zusammenfasst.
Jetzt bin ich in Dublin und ich kann nicht darüber schreiben, weil, hallo, James Joyce? Wie kann ich durch diese Stadt gehen, sie beobachten, beschreiben und etwas Neues hinzufügen, was Joyce noch nicht in Ulysses getan hat? Ich traue es mir nicht zu, da liegt wohl das Problem.
Flexen, Flanösen, Schreiben, Städte. Herausgegeben von Özlem Özgül Dündar, Mia Göring, Ronja Othmann und Lea Sauer. Hat man dieses Buch gelesen, ist auch der eigene Blick geschärft. Dafür, wie Menschen aller Couleur sich in der Stadt bewegen, wie viel Freiheit sie sich selber nehmen und dem anderen lassen. Wer noch Flaneur ist und wer schon Flanös.
Bettina Baltschew über den Band Flexen, Flanösen, Schreiben, Städte. Herausgegeben von Özlem Özgül Dündar, Mia Göring, Ronja Othmann und Lea Sauer. Das Buch ist im Verbrecherverlag erschienen. 272 Seiten kosten 18 Euro. Ein schönes Wochenende wünscht Maike Albart. Hier kommen gleich die Nachrichten, dann steht Studio 9 auf dem Programm mit allen wichtigen Neuigkeiten aus Kultur und Politik. Aber vorher noch momentan aus dem neuen Album der Münchner Sängerin Ami, das in dieser Woche erschienen ist.